Deutschlandfunk, Marktplatz.
Willkommen zum Marktplatz, heute mit Manfred Kläuber. Also ich konnte es echt nicht fassen, als ich zum ersten Mal vom Speiseölmangel durch den fürchterlichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hörte. Da habe ich mich gleich im Großmarkt umgesehen, ob es stimmt. Und tatsächlich, die sonst prall gefüllten Lager mit den großen Ölkanistern für die Gastronomie, sie waren weg, weggehamstert. Und das, obwohl der echte Mangel ja wohl erst noch bevorsteht, er ja noch kommen wird. Dann nämlich, wenn in den Ölmühlen die Silos leer gefegt sind und der Nachschub ausbleibt. So oder so, die Veränderungen in den Regalen der Supermärkte, die sind für uns eine gute Gelegenheit, über das legendäre Küchenduo Essig und Öl ein wenig genauer zu sprechen. Geschmacksgipfel, Essig und Öl gut einkaufen und richtig einsetzen, das ist heute unser Thema im Marktplatz. Und wie immer haben wir für Sie ausgewiesene Fachleute zum Thema eingeladen. Das sind heute Dr. Gerhard Brankatsch. Er ist Geschäftsführer des OWIT-Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland mit Sitz in Berlin. Guten Tag.
Guten Morgen, hallo.
Jari Dochert, er ist Chefkoch im Restaurant Anglerstuben in Konstanz und bietet mit regionalen Zutaten eine nachhaltige und weltoffene Küche an. Hallo.
Servus.
Und Nicole Meerbach, sie ist die journalistische Leiterin des Teams Ernährung, Kosmetik und Gesundheit bei der Stiftung Warentest in Berlin. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Wenn man so mit Freunden und Bekannten über Speiseöl redet, zum Beispiel beim guten Abendessen, dann ist uns vielleicht die Vielfalt der verschiedenen Öle oft gar nicht so bewusst. Aus weit mehr als einem Dutzend verschiedener Früchte oder Saaten werden leckere Öle für die Küche hergestellt. Doch in den Vorratskammern, da stehen oft nur ein oder zwei verschiedene Sorten für den täglichen Gebrauch. Meist ist es Olivenöl und Raps- oder Sonnenblumenöl. Und gerade beim mediterranen Olivenöl ist das Angebot verwirrend vielfältig. Auch die verschiedenen Herstellverfahren bzw. Qualitätskennzeichnungen, die sind nicht immer einfach zu verstehen. Vom Preis ganz zu schweigen. Stefanie Kowaleski hat das Wichtigste einmal zusammengetragen.
Speiseöle aus Oliven, Raps oder Sonnenblumenkernen sind nicht nur natürliche Geschmacksträger, sie sind wegen ihrer ungesättigten Fettsäuren sogar für viele Stoffwechselvorgänge lebensnotwendig, erklärt Sabine Klein, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale NRW.
Da sind insbesondere die ungesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren besonders wichtig. Und bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren unterscheiden wir zwischen den Omega-3-Fettsäuren und den Omega-6-Fettsäuren. Und Favorit der Ernährungswissenschaftler ist das Rapsöl. Das hat ein sehr gutes Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren-Verhältnis. Und außerdem sehr gut ist das Olivenöl, weil es sehr reich ist an wertvollen, einfach ungesättigten Fettsäuren.
Das sehr beliebte Sonnenblumenöl schneidet dagegen nicht so gut ab, denn es enthält zu viele Omega-6-Fettsäuren, die im Verdacht stehen, Entzündungen im Körper zu begünstigen. Neben den gesundheitlichen Aspekten spielt natürlich der Geschmack eine wesentliche Rolle bei der Wahl des Speiseöls. Spitzenreiter hier Olivenöl. Während Fachleute dabei Wert auf bittere und scharfe Noten setzen, schmeckt genau das den Deutschen überhaupt nicht, weiß Frank Violonci, der in Kempen am Niederrhein ein Feinkostgeschäft betreibt.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute eher milde Olivenöle mögen, gerade dieses griechische Olivenöl, weil das nicht so einen starken Eigengeschmack hat. Viele mögen nicht diese Bitterstoffe.
In seinem Laden sind die Wände voll mit Behältern voller Essige und Öle, die sich seine Kundschaft hier abfüllen lässt. Reine Olivenöle darf er laut einer EU-Verordnung allerdings nicht lose verkaufen. Sind sie jedoch irgendwie verarbeitet?
Dann darf man das, ja. Zum Beispiel Olivenöl mit Zitrone, mit Orange, Gartenkräuter, dann geht's.
Kein anderes Öl wird in so viele Kategorien unterteilt wie das Olivenöl. Die gängigsten Klassen bei uns sind Vergine oder auf Deutsch natives Olivenöl und Extra Vergine bzw. natives Olivenöl extra. Native Olivenöle sind immer kalt gepresst, das heißt, bei der Herstellung dürfen nur mechanische Verfahren zum Einsatz kommen. Das schützt die Fettsäuren und Vitamine im Öl.
Für die kalte Küche kann es gerne ein natives oder kaltgepresstes Öl sein, wenn man denn den Eigengeschmack des Öls mag.
Die Halbliterflasche kaltgepresstes Olivenöl kostet zwischen knapp 2 Euro im Supermarkt und mehr als 30 Euro im Feinkostgeschäft. Der hohe Preis verlockt zum Betrug, weiß Verbraucherschützerin Sabine Klein.
Von daher ist Olivenöl tatsächlich das meist verfälschteste Öl. was es überhaupt gibt. Weil da kann man natürlich, wenn man das mit billigen anderen Ölen streckt oder falsch kennzeichnet, richtig als Betrüger Gewinn machen.
Die zweite große Gruppe der Speiseöle sind die raffinierten Öle.
Raffiniert steht leider in den seltensten Fällen drauf. Also wenn nur Rapsöl, Olivenöl oder Sonnenblumenöl draufsteht, dann sind es raffinierte Öle.
Sie werden durch Hitze und Chemikalien gewonnen und schließlich raffiniert, also gereinigt. Dadurch verlieren sie zwar ihren typischen Geschmack, sind aber recht hitzebeständig und eignen sich besonders für das Braten und Frittieren. Und dann muss die Ernährungswissenschaftlerin noch dringend mit einem Vorurteil aufräumen.
Tatsächlich kann man aber Olivenöl auch für die heiße Küche verwenden, wenn man mit der Hitze Maß hält. Also wenn man die Empfehlungen für Frittieren und Braten einhält, dass man nicht über 170, 180 Grad kommt, dann ist das absolut auch mit einem nativen Olivenöl oder Rapsöl möglich.
Ja, das waren ja schon eine Menge Fakten über das Thema Öl. Doch bevor wir so richtig ins Fachsimpeln kommen und das gleich noch alles vertiefen werden, nochmal erstmal den Einstieg über die Frage nach der Versorgungslage. Herr Dr. Brankatsch, wie ist denn zurzeit die Versorgungslage mit Speiseölen? Gibt es da irgendwelche Ölsorten, die im Moment knapp sind, tatsächlich objektiv knapp sind?
Ja, also die schrecklichen Ereignisse, die wir in der Ukraine zu beobachten haben, haben dazu geführt, dass die Verfügbarkeit des Sonnenblumenöls auf unseren Märkten eingeschränkt ist und auch noch in den kommenden Wochen und Monaten eingeschränkt sein wird. Das wird auch abhängig davon sein, ob ukrainische landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine exportiert werden können. Es gibt umfangreiche diplomatische und unternehmerische Bemühungen, die diese Warenströme wieder zum Laufen bringen sollen. Und dann kann dieses auch zu einer Entspannung der Lage herbeiführen. Mhm. Aktuell sehen Sie im Supermarkt die Speiseölregale wieder stärker gefüllt als noch vor einigen Wochen oder Monaten. Das hat auch damit zu tun, dass wir das pflanzliche Öl nicht nur als Speiseöl verbrauchen, sondern auch als Zutat in Lebensmitteln. Und dort gab es Situationen, bei denen Lebensmittelhersteller auch gewechselt haben, weg vom Sonnenblumenöl hin zu anderen pflanzlichen Ölen.
Nicht nur das Angebot, Frau Mehrbach, hat sich verändert, sondern auch die Preise haben sich verändert, oder?
Ja, das kann man ja auch als Laie sozusagen, jede Verbraucherin, jeder Verbraucher im Supermarkt kann das ja feststellen. Also mir ist ganz persönlich aufgefallen, nach diesen Wochen der Leere füllen sich langsam die Regale wieder, auch mit Sonnenblumenöl oder wie es gerade schon gesagt wurde, neuen Mischungen von Pflanzenölen. Und oftmals sind das dann noch Etiketten, die oftmals irgendwie eine Sprache aus Osteuropa sind, sodass es natürlich auch schwer ist, sich dann an der Stelle zu informieren. Ich denke mal, dass das aufgrund der jetzigen Lage auch gar nicht anders gehen würde. Und die Preise, die liegen dann auch mal locker bei 5 oder 6 Euro pro Flasche. Und das ist ja dann doch schon ein deutlicher Preissprung im Vergleich zu dem, was man sonst früher für ein Sonnenblumenöl bezahlt hat.
Mhm. Herr Brankatsch, die Ukraine ist stark im Thema Sonnenblumen und dem daraus zu gewinnenden Öl. Hier in Deutschland haben wir wahnsinnig viel Raps, einen großen Überschuss. Kann man das damit nicht kompensieren vollständig?
In der Tat, und das ist, was wir in den vergangenen Wochen auch gesehen haben, das ernährungsphysiologisch besonders wertvolle und auch empfehlenswerte Rapsöl ist in den vergangenen Wochen eingesprungen und hat in vielen Anwendungen das Sonnenblumenöl ersetzt, beispielsweise bei zusammengesetzten Lebensmitteln wie Mayonnaise oder Margarine. Dort haben die Hersteller bewusst das Sonnenblumenöl aus den Rezepturen zurückgenommen und sind auf das Rapsöl gegangen. Dadurch sind große Mengen an Sonnenblumenöl, die für den Lebensmittelbereich zur Verfügung stehen, auch wieder frei geworden, sodass wir nun sogar wieder Speiseölflaschen mit Sonnenblumenöl im Supermarktregal sehen werden. Aber man muss dazu sagen, wir ernten ja die Sonnenblumenkerne einmal im Jahr und dann werden sie unterjährig 365 Tage im Jahr verarbeitet. Das heißt also, alles wird auch abhängen von der neuen Ernte, die dann im Herbst ansteht, wie sich dann die Versorgungssituation mit den Sonnenblumenkernen ausgestaltet. Die Ukraine exportiert mehr als die Hälfte des Sonnenblumenöls, das weltweit gehandelt wird.
Frau Mehrbach, Sie konnten in Supermärkten aber auch reagieren, dass da teilweise dann eben halt ja Ersatz rangeschafft wurde, von dem nicht immer ganz klar ist, woher er kommt und ob die Qualitäten tatsächlich auch dem entsprechen, was man vorher als Konsument gewohnt war, oder?
Das habe ich jetzt gerade eben aus meiner ganz privaten Einkaufssicht beschrieben. Aus Testsicht kann ich das jetzt nicht unterstützen. Da könnte vielleicht der Verbandsvertreter was dazu sagen. Also wie sehr da eigentlich garantiert werden kann, dass die Qualität in diesen Flaschen, wo keine deutsche Beschriftung drauf ist, wie die im Moment garantiert werden kann. Wir hatten uns als Stiftung Warentest dieses Jahr vorgenommen, das Sonnenblumenöl mal wieder zu testen. Es war mal wieder an der Reihe. Wir haben dann aber aufgrund der jetzigen Situation dieses Testvorhaben erst einmal aufschieben müssen.
Ganz kurz, Herr Brankatsch, wurde von den Händlern eben halt tatsächlich Ersatz beschafft, der ja nicht immer ganz klar war, woher er kommt oder vielleicht auch gar nicht für den deutschen Markt so zugelassen war?
Wobei man hier natürlich anmerken muss, dass wir bei dem Thema Lebensmittelsicherheit keine Kompromisse eingehen können oder auch keine Kompromisse eingegangen wird. Wir haben ja in der EU einheitliche Standards, was die Lebensmittelsicherheit angeht. Und wenn das Speiseöl aus anderen EU-Mitgliedstaaten sind, mache ich mir da im Hinblick auf die Qualität keine Sorgen, da ja beispielsweise Grenzwerte für unerwünschte Substanzen auch in anderen EU-Ländern gelten. Wir sehen aber nun wieder verstärkt Produkte im Markt, die auch mit deutschsprachigen Etiketten ausgestattet sind.
Werfen wir endlich mal einen Blick in die Küche. Herr Dochert, Sie als Küchenchef, haben Sie etwas vermissen müssen in der letzten Zeit an Öl?
Na, es war natürlich schon für uns auch ein ziemlicher Einschlag in der Gastronomie. Vielleicht in einem kleinen Laden wie unserer, in den Anglerstuben, jetzt nicht ganz so gravierend, weil wir natürlich schon sehr stark selektieren, welches Öl benutzen wir und auch schauen, welches Öl benutzen wir für jedes Gericht. Deswegen war das für uns persönlich jetzt nicht so schlimm, sag ich mal. Aber wenn man einfach mal schaut auf den ganz normalen Pommesbudenbetreiber, der eine Fritteusen befüllen muss mit literweise Öl und das regelmäßig wechseln muss, für die war das natürlich ein brutaler Schlag ins Gesicht, zumal die Preisanstiege natürlich dafür gesorgt haben, dass es irgendwie auch dann umgelegt werden muss, ja, dass man das Geld irgendwie an einer anderen Stelle wieder reinholt, dass dann vielleicht die Portion Pommes erheblich teurer werden muss oder so. Und das ist natürlich dann am Ende des Tages dem Gast schwer zu vermitteln, weil nicht jeder dafür das unbedingte Verständnis aufbringt. Also Öl spielt eine wahnsinnig große Rolle in der Küche. Fettstoffe werden immer gebraucht. Es gibt natürlich Alternativen, die man da nutzen kann, wenn man zum Beispiel auf tierische Fette umsteigt, in dem Bereich, wo es um Hitze geht oder um ausgewählte kleine Ölhersteller für die kalte Küche, sag ich mal. Aber der Stellenwert des Öls wird nie weniger werden. Und deswegen ist es wichtig, dass da der Markt auch die Breite für uns anbietet. Ne?
Frau Mehrbach, Sie haben ja eben schon berichtet, dass Sie regelmäßig planen, bestimmte Ölsorten zu testen im Sinne der Nutzbarkeit für den Konsumenten, Preis-Leistungsvergleiche und natürlich auch Überprüfung zum Beispiel der Inhaltsstoffe, ob da Schadstoffe drin sind. Woher kommt es eigentlich, dass gerade Öle so oft getestet werden?
Naja, so oft machen wir es jetzt auch nicht im Schnitt. Einmal im Jahr, es gibt ja noch viele andere Segmente. Aber in der Tat, Speiseöle sind schon besonders spannend und sind auch besonders komplex. Also natürlich spielt die Kulinarik eine Rolle. Also was für verschiedene Geschmackswelten habe ich denn eigentlich als Option? Dann genau das, was man alles im Labor erfassen kann, dass man einmal richtig schaut, was für Schadstoffe sind denn enthalten. In der Regel liegt das Problem bei Weichmachern oder auch bei bestimmten Mineralölbestandteilen. Dann, dass man sich die chemische Qualität anschaut, also wie sieht denn genau das Fettsäurespektrum aus? Da kann man zum Beispiel Hinweise darauf finden, dass ein Öl eventuell wärmebehandelt wurde oder auch nicht richtig gelagert wurde und damit auch gegen bestimmte Vorschriften oder Auslobungen verstößt. Und wir gucken uns dann natürlich auch die Nährwerte an. Und aus diesem Ganzen können wir dann Ergebnisse und Bewertungen ziehen, die den VerbraucherInnen dann hoffentlich im Supermarkt bei der Kaufentscheidung auch weiterhelfen.
Die Frage der Qualität ist natürlich auch ganz maßgeblich davon abhängig, mit welchen Herstellungsprozessen ein Öl gewonnen wird. Geläufig ist der Unterschied zwischen kaltgepressten und raffiniertem Öl. Herr Dr. Brankatsch, Sie als Verband der Hersteller von Ölen müssen uns da mal helfen, welche grundsätzlichen Herstellungsprozesse es eigentlich für die unterschiedlichen Öltypen gibt.
Ja, ich fand, das war schon sehr gut herausgearbeitet in dem Beitrag, dass man also grundsätzlich unterscheidet zwischen mechanischen Verfahren, bei denen man mit Pressen das Öl aus dem ölhaltigen Pflanzenteil entfernt. Bei der Olive, das handelte sich ja um ein Fruchtfleischöl, wird das mechanisch herausgepresst, auch beim Sonnenblumenkern oder bei der Rapssaat. Nutzt man eben die mechanische Kraft, um das Öl aus dem Kern zu entfernen. Und diese mechanischen Verfahren werden gezielt eingesetzt, um den botanischen Eigengeschmack der Pflanze in den Vordergrund zu bringen. Es gibt noch ein weiteres Verfahren, bei dem man nach der mechanischen Pressung noch eine weitere Pressung oder auch eine Extraktion anschließt, bei dem das Ziel ist, möglichst das gesamte Öl aus den ölhaltigen Pflanzenteilen zu gewinnen. Das zielt auf den verantwortungsvollen Umgang mit der Landfläche ab. Das heißt also, die Fläche, die ich benötige, um einen Liter Öl zu produzieren, ist dann geringer, wenn ich eben das gesamte Öl aus der Pflanze gewinne. Mhm. Und dann schließt sich die Pflanzenölraffination an. Diese Pflanzenölraffination dient dazu, Geschmacksstoffe zu entfernen. Das brauchen wir beispielsweise bei einer Margarine. Stellen Sie sich vor, beim Frühstück, Sie wählen die Margarine und möchten entweder einen herzhaften oder einen süßen Aufstrich wählen. Dann sind Sie flexibel mit der Margarine und wollen möglicherweise gar nicht die botanische Herkunft des Öls schmecken. Und wir haben natürlich hier auch den Vorteil, dass wir die unerwünschten Substanzen, die eventuell enthalten sein können, entfernen können. Es handelt sich um einen destillativen Vorgang, das heißt, man legt ein Vakuum an, nutzt Temperaturen und verdampft unerwünschte Stoffe aus dem Öl heraus.
Frau Mehrbach, kann man als Faustformel also zusammenfassen, wenn man den typischen Geschmack eines bestimmten Öles haben will, dann nimmt man ein kaltgepresstes Öl, und wenn man ein Universalöl haben will, einfach nur zum Braten zum Beispiel, dann ein raffiniertes, was natürlich auch viel preiswerter ist?
Ja, das kann man in der Tat in etwa so sagen. Also ich denke jetzt mal an unseren letzten Rapsöltest zurück, wo man ja sehr schön die raffinierten mit den nativen Ölen vergleichen kann. Beide Segmente haben sich sehr gut gehalten. Also wir hatten überwiegend gute Noten. Es gab nur bei den nativen zwei kleine Ausfälle in der Verkostung. Das hat man häufiger, wenn die Saat zum Beispiel feucht gelagert wurde, dann hat man bestimmte Noten, holzig, strohig oder stichig, modrig. Das darf dann nicht sein. Die sind da besonders sensibel und tragen diese Spuren auch weiter. Aber ja, ein raffiniertes Öl hat den Vorteil, es ist sehr hitzestabil, es ist lange haltbar und es ist preisgünstig. Es ist dafür auch geschmacksneutral, also für bestimmte Rezepturen dann auch geeignet. Und bei den Nativen habe ich eine viel größere Geschmacksvielfalt, und durch den schonenderen Herstellungsprozess gibt es auch den ein oder anderen Inhaltsstoff, der dadurch besser erhalten bleibt. Und es passt dann vor allen Dingen zur kalten Küche. Also bei einem nativen Rapsöl, das ja so eine ganz besondere nussig-saatige Note hat, das wäre zu schade, wenn man damit etwas längere Zeit anbrät, sondern das gehört eher auf ein kaltes Gericht oder wenn das, ich sage jetzt mal, ein Stück Fleisch fertig gebraten ist, dass man es dann am Ende darüber träufelt, sonst würden diese tollen Aromen verloren gehen.
Herr Dochert, in Ihrer Küche, was sind denn da die Favorites an Ölsorten, wenn es darum geht, einen ganz besonderen Geschmack herbeizuzaubern?
Also zuerst mal muss man sagen, dass wir natürlich in der Küche den großen Vorteil haben, wir sind keine Wissenschaftler, sondern wir kümmern uns nur um den Geschmack. Das heißt, wir wählen die Öle entsprechend ihrer Eigenschaften aus. Ja, das kann man sich so vorstellen, Öl ist wie eine Fußballmannschaft. Jeder hat seinen Auftrag und nicht jeder kommt in jeder Position zurecht. Wichtig ist, dass man auch einem raffinierten Öl seine Daseinsberechtigung gibt. Ja, das wird sehr, sehr stark gebraucht, gerade zum Anbraten oder zum Beispiel, wenn man damit was verfeinern will. Wir haben es vorhin schon gehört, das hat den großen Vorteil, es hat eine sehr lange Haltbarkeit und schmeckt einfach nach gar nichts. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Kräuteröl herstellen möchte oder eine Vinaigrette mit einem sehr spannenden Essig, ist es auch nicht schlecht, wenn ich ein Öl dafür verwende, was keinen prägnanten Eigengeschmack mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist es natürlich besonders schön, auch gerade in der kalten Küche, wenn das Öl ein bisschen Wumms, ein bisschen Eigengeschmack mitbringt, um da ein bisschen Charakter in das Gericht zu bringen. Da setzen wir unten am Bodensee natürlich ganz stark auf kaltgepresste Rapsöle. Das hat ein ganz feines, leicht nussiges Aroma, ganz, ganz tollen Eigengeschmack. Ist sehr, sehr schön hier aus der Region zu bekommen und sieht natürlich toll aus, weil es meistens so eine ganz wunderschön tief goldene Farbe hat. Das kann natürlich auf dem Teller auch sehr, sehr hübsch sein. Mhm.
Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk. Geschmacksgipfel, Essig und Öl, gut einkaufen und richtig einsetzen. Darum geht es heute und am Mikrofon ist Manfred Kläuber. Meine Gäste sind Dr. Gerhard Brankatschk vom OWIT-Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie, Jari Dochert vom Restaurant Anglerstuben in Konstanz und Nicole Meerbach von der Stiftung Warentest. Und auch Sie können natürlich mit dabei sein. Rufen Sie uns doch an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an marktplatz@deutschlandfunk.de und wenn Sie mögen, dann fügen Sie da auch Ihren Namen und Ihre Telefonnummer ein, damit wir Sie zurückrufen können. Ja, der erste Teil dieser Sendung, der lief ja hoffentlich wie geschmiert, haben wir doch hauptsächlich über Öl geredet. Aber eins ist mal klar, die Flasche mit dem Öl für den Salat zum Beispiel, die kommt selten allein auf den Tisch. Sie hat einen ständigen Begleiter, den Essig. Die saure Würze, die wird zwar deutlich weniger unter die Lupe genommen als das Angebot an Speiseölen, doch auch hier gibt es eindeutige Trends und massive Qualitätsunterschiede. Stefanie Kowalewski.
Auch wenn sich das Sortiment in Supermärkten oft auf ein paar wenige Sorten wie Wein- und Kräuteressig oder einen sogenannten Balsamico beschränkt, so gibt es Essig in vielfältigen Geschmacksrichtungen. Vom hierzulande sehr beliebten Apfelessig über Haselnuss, Blaubeer bis hin zum Rosenmarillenessig. All das kann durchaus sehr schmackhaft sein, findet Ernährungswissenschaftlerin Sabine Klein von der Verbraucherzentrale NRW. Aber notwendig ist Essig für unsere Ernährung nicht.
Ohne Essig kann man sehr gut leben, den braucht man nicht. Aber ohne Öl geht es nicht. Also Fette sind richtig wichtig, die liefern richtig wichtige Nährstoffe für unseren Körper. Und Essig ist vielmehr ein Gewürz. Es ist toll, ich möchte Sie auch ermutigen, probieren Sie viel rum, da kann man unglaublich variieren.
Den Geschmacksrichtungen sind dabei fast keine Grenzen gesetzt, denn durch eine doppelte Gärung, erst zu Alkohol und dann zu Essig, lässt sich aus fast jedem Fruchtsaft Obstessig herstellen. Im Trend liegen dabei Essige mit einem geringen Säuregehalt, erklärt Frank Violonci, der in seinem Kempener Feinkostgeschäft Dutzende Essigsorten zum Selbstabfüllen anbietet.
Es gibt Essigsorten, die werden als Crema bezeichnet, das sind so Essigsorten, die so ein bisschen milder sind, sind meistens auch so ein bisschen dickflüssiger. Unser bestgehendster Essig, das ist einmal der Mango-Crema. Der hat auch sehr viel Fruchtmus. Auch der feige Dattel, den man auch über Erdbeeren genießen kann. Ne? Jetzt gerade im Sommer, so ein 3%iger Essig ist mild. Was man normalerweise kennt, haben die meisten Essige so 5-6%. Ist dann schon ein bisschen säuerlicher. Und alles, was drüber ist, dann eher zum Putzen.
So enthält die meist chemisch hergestellte Essigessenz bis zu 25% Säure und sollte eher vorsichtig mit Wasser verdünnt zum Reinigen von Fenstern oder zum Entkalten des Wasserkochers verwendet werden. Mit rund 10% Säure kommt der Branntweinessig daher, der aus Wodka, Whisky oder Korn hergestellt wird. Auch er eignet sich eher zum Putzen oder zum Einlegen von Gurken als für ein feines Salatdressing, denn er hat kaum Eigengeschmack. Besonders viel Geschmack verspricht hingegen der Aceto Balsamico. Das ist eine spezielle Variante des Weinessigs, sagt Sabine Klein von der Verbraucherzentrale NRW.
Beispielsweise der Aceto Balsamico di Modena, das ist ja wirklich ein Essig mit einem Herkunftsschutz. Da gibt es ja dieses blau-gelbe Gütesiegel. Der darf wirklich nur aus der Region Modena kommen.
Und er muss mindestens 60 Tage in einem Holzfass gereift sein. Der hochwertige Aceto Balsamico Tradizionale mindestens 12 Jahre. Es gibt auch Varianten, die 50 Jahre und mehr gelagert wurden. Da kosten 100 Milliliter auch schon mal mehrere hundert Euro. Aber Vorsicht, der Begriff Balsamico allein ist nicht geschützt. So ist Aceto Balsamico di Modena
nicht zu verwechseln mit dem Begriff Balsamico-Essig oder Aceto Balsamico. Der kann beispielsweise auch aus Deutschland kommen, aber muss nicht unbedingt schlechter sein.
Im Handel finden sich auch Produkte mit der Bezeichnung Crema di Balsamico. Das ist meist konzentrierter Traubenmost mit etwas Aceto Balsamico, Zucker und Verdickungsmittel. Eher süß und dickflüssig passt diese Essigvariante zu Tomaten, Gemüse und Süßspeisen. Frank Violonci hat auch einige Essig-Aperitive im Angebot.
Den kann man dann so zum Beispiel nach dem Essen mal zu sich nehmen. Ne? Oder einen Schuss von diesem Essig-Aperitif in Sprudelwasser als Erfrischungsgetränk.
Seine Essige zum Selbstabfüllen kosten um die 35 Euro pro Liter. Während Speiseöle dunkel gelagert werden sollten, schadet Licht dem Essig nicht. Auf Essigflaschen muss auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben werden, da er sich verschlossen mindestens 10 Jahre hält. Selbst eine angebrochene Flasche kann gut verschlossen für Monate aufbewahrt werden.
Tja, der Essig, Herr Dochert, Sie als Küchenprofi müssen mir jetzt mal als Küchendilettant auf die Sprünge helfen. Ehrlich gesagt, ich habe totale Berührungsängste mit Essig. Und wenn es darum geht, irgendetwas sauer zu machen, dann nehme ich lieber eine Zitrone.
Wahnsinn. Naja, also es ist ja so. In der Küche arbeiten wir daran, in unseren Gerichten immer die perfekte Balance zwischen Süße, Säure, Aromatik, Salzigkeit zu erschaffen, um eben dieses viel zitierte Umami irgendwie zu treffen. Nur ist Essig da die absolute Allzweckwaffe für, ne? Der bringt im Idealfall eine leichte Süße mit, je nach Sorte auch eine gewisse Würzigkeit und natürlich die entsprechende Säure in unterschiedlicher Konzentration. Das heißt, ich kann den Essig eigentlich überall als kleinen Kicker zum Abschmecken einsetzen. Das ist zum Beispiel, wenn man so eine ganz konventionelle Pilzrahmensoße kocht, da so ein bisschen dunklen Balsamico-Essig noch zum Schluss mit einarbeiten. Es gibt dem Ganzen noch so einen ganz besonderen Kniff. Also da darf man auf jeden Fall keine Berührungsängste haben, sondern wie gerade schon gesagt wurde, einfach experimentieren, mal auch gerne mal unterschiedliche Essige ausprobieren und sich einfach mal gleiten lassen. Mhm. Für uns in der Küche ist Essig absolut entscheidend.
Ja, ist denn das Thema mit den unterschiedlichen Qualitäten, auch mit den unterschiedlichen Preis-Leistungs-Verhältnissen, Frau Mehrbach, ist das genauso groß bei Essig wie bei Öl?
Ja, also wir haben uns immer mal wieder den Aceto Balsamico di Modena, also diesen geschützten Balsamessig aus Modena, angeschaut und untersucht, und das ist schon sehr spannend. Also man hat enorme Preisunterschiede. Im letzten Test gab es einen Unterschied vom 60-fachen. Also auf der einen Seite gibt es den wirklich ganz günstigen Balsamessig, den ich für 2 Euro pro Liter im Supermarkt kaufen kann, beispielsweise bei Aldi oder Kaufland. Und auf der anderen Seite habe ich dann die feineren, edleren Flaschen, die oftmals dann von bekannten italienischen Herstellern kommen, wie beispielsweise Justi, wo ich schon mal bis zu 50 oder auch bis zu über 100 Euro dafür ausgeben muss. Und alle tragen die gleiche Bezeichnung. Und alle müssen Kriterien einer EU-Verordnung erfüllen. Und da fragt man sich natürlich, wie lassen sich diese riesigen Preisunterschiede rechtfertigen? Und wir haben im Test gesehen, also die EU-Verordnung, die ist letztlich so gestaltet, dass sie gar nicht so anspruchsvoll ist. Und deshalb ist es auch möglich, dass, sage ich mal, ja, relativ einfach gebaute Produkte, wie die bei manchen Handelsketten angeboten werden, auch diese Anforderungen erfüllen, zu Recht also auch diese Bezeichnung tragen, auch im Test mithalten können zum Teil, auch gute Noten bekommen. Das sind dann einfache Balsamicos, die durchaus reichen, um sich eine Vinaigrette zuzubereiten. Und die teureren, die ich gerade angesprochen habe, die wären dafür zu schade. Die sind besonders dickflüssig, die haben einen hohen Traubenmostanteil, die sind meistens auch länger gereift als diese vorgeschriebenen 60 Tage im Fass, sondern 3 Jahre oder auch länger. Und die passen dann tatsächlich als Krönung zum Bereichern von ganz bestimmten Gerichten. Das kann natürlich der klassische Caprese-Salat sein. Es kann aber auch ein tolles Stück Rinderrücken sein. Oder ich kann auch damit ein besonderes Dessert, ganz klassisch Eis mit Erdbeeren oder so, damit abrunden.
Herr Dochert, wie geht man denn jetzt als, ich sag mal, ambitionierter Hobbykoch am besten damit um oder auch als Hausmann oder als Hausfrau, um den richtigen Essig immer parat zu haben? Sollte man sich da jetzt eine Batterie von verschiedenen Essigen für die unterschiedlichen Zwecke anlegen oder sagen Sie, such dir den Essig aus, der dir am besten schmeckt, der dir am besten gefällt und damit kannst du alles machen?
Also ich sage immer, gerade für den Hausgebrauch sollte man sich so eine Minimalbatterie aufbauen. Es ist eigentlich gut, mit 3 Essigen zu starten, einen hochwertigen Balsamico-Essig, einfach genau wie gerade gesagt wurde, um was zu verfeinern, um so ein bisschen Geschmack rauszukitzeln. Dann einen leckeren Fruchtessig für vielleicht ein Salatdressing oder um irgendwas noch besonders abzuschmecken. Das kann ein Apfelessig sein oder ein Johannisbeeressig. Das lässt sich auch sehr, sehr schön unterschiedlich einsetzen. Und dann sollte man immer noch irgendwas Neutrales da haben, einfach einen einfachen Weißweinessig mit einem relativ hohen Säureanteil, falls man vielleicht mal was sauer einlegen möchte oder falls vielleicht auch mal was gefragt ist in der Rezeptur, wo der prägnante Eigengeschmack des Essigs nicht im Vordergrund stehen soll, wo einfach nur ein bisschen Säure gebraucht wird.
Herr Obia aus Görlitz hat uns angerufen und Herr Obia hat eine Frage zu Fetten bzw. zu Ölen, glaube ich. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ja, ich wollte mal gern etwas wissen über Palmöl, weil in verschiedenen Margarinen, zum Beispiel auch bei Bertolli, Brotaufstrich, da steht vorne oben Brotaufstrich mit Olivenöl. Und wenn man rumdreht, die Schachtel, dann ist jede Menge Palmöl drin. Mhm. Ist das nie was Minderwertiges? Und dann noch ein Unterschied in verschiedenen Sachen, da steht hergestellt mit gehärtetem Palmöl. Mhm. Ich habe noch nie gehört, dass man Rapsöl oder andere Öle gehärtet.
Also, dann wollen wir das mal aufdröseln. Die erste Frage war, Palmöl in zum Beispiel Margarine oder Brotaufschnitten, ist das etwas Minderwertiges? Palmöl ist, glaube ich, der Ölrenner schlichtweg. Davon wird, glaube ich, weltweit am meisten produziert, oder Herr Dr. Brankatsch?
Das ist richtig. Weltweit ist Palmöl das bedeutendste Pflanzenöl. Ich möchte gern erklären, warum wir dort das Palmöl finden in bestimmten Produkten. Wir bezeichnen ja die Öle und Fette. Ein Öl ist bei Zimmertemperatur typischerweise flüssig und ein Fett ist bei Zimmertemperatur typischerweise fest. Die Fette, zu denen auch das Palmöl oder das Palmfett zählt, haben die Aufgabe, in bestimmten Lebensmitteln eine Konsistenz mitzubringen, sprich die Streichfähigkeit eines Produktes herzustellen. Wir können eine Margarine herstellen, indem wir feste Fette, wie beispielsweise das Palmfett oder Palmöl, mischen mit dem genannten Olivenöl, mit Rapsöl, mit Sonnenblumenöl, um damit eine Streichfähigkeit überhaupt erst herzustellen. Ansonsten wäre das mit ausschließlich flüssigen Ölen schwierig, eine Margarine herzustellen. Beim Einkauf von Palmöl können Sie gezielt auf die Nachhaltigkeitszertifizierung achten. Viele Hersteller haben sich dem Ziel verschrieben, nur noch nachhaltig zertifiziertes Palmöl einzusetzen, bei dem mit Luftüberwachung und Co. geschaut wird, dass in den Ursprungsländern keine Umweltschäden stattfinden. Das ist, denke ich, ein Trend, den wir über die gesamte Lebensmittelindustrie sehen und auch weiterhin sehen werden, hin zu mehr Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette, auch wenn Produkte aus anderen Ländern kommen, rund um die Welt.
Frau Mehrbach, ich glaube, Palmöl ist auch deswegen etwas mit einem negativen Ruf belegt, weil es eben halt tatsächlich diese Nachhaltigkeitsprobleme gab und gibt. Zum Beispiel, dass dafür eben halt auch ziemlich viel Land verbraucht wird, oder?
Ja, das ist richtig. Also es wurde jetzt gerade schon angesprochen, dass die Industrie erste Schritte gegangen ist, dass es da Nachhaltigkeitsinitiativen gibt. Es gibt auch dieses Siegel, das man ab und zu findet, aber es ist noch nicht wirklich so weit verbreitet vom RSPO. Das ist, wenn man das übersetzt auf Deutsch, der runde Tisch, der sich für nachhaltiges Palmöl einsetzt. Das ist auch tatsächlich wichtig, weil einfach in den Hauptanbauländern in Indonesien und Malaysia einfach in der Vergangenheit unglaublich viel Land gerodet wurde, um diese Ölpalmen anzubauen. Und das hat natürlich ja große Schäden für Umwelt, aber auch für die Menschen, die dort leben, zur Folge gehabt. Insofern sind diese Initiativen sehr wichtig. Und ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt ergänzen zu der Frage des Hörers eben. Wir haben ja jetzt gehört, weshalb das Palmöl wichtig ist für die Zusammensetzung des Produktes. Aber man sollte natürlich auf die Ernährung betrachtet nicht viele oder große Mengen an Palmöl regelmäßig zu sich nehmen, weil dieses Öl ernährungsphysiologisch betrachtet nicht so günstig ist, weil es vor allen Dingen auch aus gesättigten Fettsäuren besteht, die einfach Nachteile haben können. Also wenn man sehr viel davon aufnimmt, dann kann sich das negativ auf den Cholesterinspiegel auswirken und kann auch die Risiken für Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöhen. Deswegen kritisch mit drauf gucken und ruhig nochmal auf die Zutatenlisten gucken, dann ist man auf jeden Fall im Vorteil.
Gut, dass Sie es angesprochen haben, Frau Meerbach. Das Thema gesundes Öl, schlechtes Öl oder gutes Öl, schlechtes Öl ist ja ein riesiges, was heftig diskutiert wird. Aber ich wollte ganz kurz den Herrn Dochert noch mal fragen. Palmöl ist ja ein Öl, was vor allen Dingen in der industriellen Produktion verwendet wird, also in der Nahrungsmittelproduktion. Verwenden Sie das auch so als Zutat in Ihrer Küche?
Nein, absolut nicht. Es spielt bei uns gar keine Rolle. Ganz im Gegenteil, wir achten darauf, dass wir auch Produkte zukaufen, die kein oder wenn dann nur minimalen oder zertifizierten Anteil von Palmöl haben, weil einfach das nicht, es ist, wie Sie schon sagen, ein klassisches Industrieprodukt, um gewisse Kriterien zu erfüllen, ja, als Texturgeber, um Sachen günstig in eine bestimmte Marktfähigkeit zu treiben. Das ist nicht der Weg, den wir verfolgen wollen. Und vor allem, wie Frau Meerbach schon sagte, es hat einfach ernährungsphysiologisch überhaupt keinen Wert. Und dementsprechend spielt es auch in der Küche oder sollte es in der Küche absolut keine Rolle spielen.
Herr Kläuber, darf ich hier noch ergänzen? Zur Frage der zusammengesetzten Lebensmittel kommt es eben auch häufig auf die Mischung verschiedener pflanzlicher Öle und Fette an. Und in der von dem Hörer genannten Produktbeispiel gibt es ja verschiedene Pflanzenöle, die bewusst gemischt werden. Man kann die Anteile der gesättigten und ungesättigten Fettsäuren auch in der Tabelle einsehen, sodass es da auch keine Überraschungen geben dürfte im Hinblick auf die Höhe der unerwünschten gesättigten Fettsäuren und der besonders günstigen ungesättigten Fettsäuren. Die Margarinen, die ich vor Augen habe, zielen bewusst darauf ab, einen hohen Gehalt an ungesättigten Fetten aufzunehmen. Was die Palmölproduktion angeht, möchte ich ein Schlaglicht noch auf die Herstellung in den Ursprungsländern werfen. Typischerweise sind das Familienbetriebe, die diese Palmölplantagen betreiben, dann die Fruchtbündel abliefern und dann wird diese Ware weiter verarbeitet. Insofern ist das schon korrekt, dass es auch einen gewissen industriellen Charakter hat. Möchte aber auch das Augenmerk darauf lenken, dass wir auch in den Ursprungsländern durch die Verwendung nachhaltig zertifizierten Öles Fortschritte für die nachhaltige Entwicklung vorantreiben können. Sprich, dass die Kinder der Plantagenarbeiter in die Schule gehen, dass Krankenhäuser gebaut werden, dass faire Löhne gezahlt werden. Das fällt in der Palmöldebatte, die sicherlich Licht und Schatten hat, häufig hinten runter. Wir haben also die Möglichkeit, durch gezielte Auswahl von nachhaltig zertifizierten Palmöl auch positive Entwicklungen in den Ursprungsländern herbeizuführen. Und da gibt es auch Initiativen, die seitens deutscher Ministerien, deutscher Bundesministerium hier beflügelt werden. Es gibt das Forum Nachhaltiges Palmöl, bei dem durch Kleinbauernprojekte eben diese vorteilhaften Impulse gesetzt werden und auch eine Vorbildwirkung für die Ursprungsländer entstehen soll. Würden wir uns daraus zurückziehen, hätten wir den Nachteil, dass diese Entwicklung ohne unseren Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit stattfinden.
Martin Wegert hat uns angerufen und er möchte auf eine Ölsorte zu sprechen kommen, die wir bislang noch gar nicht betrachtet haben, nämlich Leinöl. Herr Wegert, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage zum Leinöl. Ich habe gehört, dass die Omega-3-Fettsäuren 369 im Leinöl ungefähr dem entsprechen soll, was der menschliche Körper braucht vom Verhältnis her. Jetzt wollte ich mal fragen, ob das korrekt ist und ob man Leinöl auch in Mischungen kriegt, Ölmischungen oder sowas.
Frau Meerbach, können Sie dazu etwas sagen?
Ja, ich kann zumindest sagen, dass das Leinöl tatsächlich neben dem Rapsöl und auch neben dem Walnussöl zu den Speiseölen zählt, das mit Abstand am meisten dieser gesunden Omega-3-Fettsäuren liefert. Es hat allerdings eine Besonderheit, es ist nicht hitzestabil. Also es ist ein relativ empfindliches Öl. Und das heißt, wenn man es verwendet, dann sollte man es idealerweise kalt verwenden. Inwiefern es Mischungen gibt, da würde ich die Frage gerne weiterreichen.
Mhm. Herr Brankatsch, können Sie das beantworten?
Mischungen finden wir in der vorhin benannten Margarine häufig wieder. Als solches wird das Leinöl häufig in kleinen Fläschchen verkauft, da es sehr oxidationsempfindlich ist. Wenn Sie die Flasche einmal geöffnet haben, oxidiert das Öl, also es unter Sauerstoffeinfluss relativ schnell und wird dann auch geschmacklich beeinträchtigt. Also da ist der Klassiker, dass sie das Leinöl pur einsetzen, typischerweise. Viele Leute essen auch Leinsaaten morgens ins Müsli, da haben sie ja das Leinöl auch enthalten in der Leinsaat. Die Leinsaat, wenn sie das noch in der Leinsaat verkonsumieren, schützt ein Stück weit das Öl. Beim Leinöl haben wir es übrigens auch über die Ernährung hinaus mit einem universellen, interessanten Öl zu tun, das zum Beispiel als Holzschutzfarbe zum Einsatz kommt oder bei der Herstellung von Linoleumfußböden. Das Wort Linoleum stammt von der Linolensäure, einer Fettsäure innerhalb des Leinöls.
Ich verbinde mit Leinöl auch persönlich immer einen ganz besonders ausgeprägten Geschmack, obwohl ich schon lange kein Leinöl mehr gegessen habe, Herr Dochert. Ist das so? Ist das etwas für was ganz Besonderes?
Ja, ist super. Also nicht nur, dass es mega gesund ist, weil es eine super schöne Balance von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren hat. Es schmeckt auch einfach mega. Also es hat einen ganz, ganz prägnanten Eigengeschmack, bringt auch so eine leichte Würzigkeit mit. Und wir kennen alle den Klassiker Pellkartoffeln mit Quark und einfach frisches Leinöl drauf. Die Herausforderung beim Leinöl ist eben, wie Herr Brankert schon angesprochen hat, die kurze Haltbarkeit. Also es muss kalt gelagert werden, es oxidiert sehr schnell und dann verändert sich auch der Geschmack und das nicht gerade zum Positiven. Das passiert dann, gerade wenn es zu warm gelagert wird, relativ schnell, dass es ranzig wird. Deshalb wird es auch sehr gerne in sehr kleinen Flaschen verkauft, um dem so ein bisschen entgegenzusteuern und das ein bisschen einfacher zu machen für den Endverbraucher. Aber nichtsdestotrotz lohnt sich. Witzigerweise wurde das Leinöl früher daher kommt der Klassiker mit dem Quark, wo das Leinöl früher als Deckel auf quasi, also wie ein Deckel auf Milchspeisen oder Molkereiprodukte gegossen, um sie länger haltbar zu machen, um es luftdicht abzuschließen, als die Kühlmöglichkeiten noch nicht ganz so brillant waren. Daher kommt der Klassiker Quark mit Leinöl. Schön, dass es auch schmeckt.
Jetzt haben wir zwei Öle schon kennengelernt, die angeblich für die Gesundheit sehr gut sein sollen. Frau Mehrbach, Sie haben das Rapsöl angeführt und das Leinöl haben wir ja jetzt besprochen.
Kann ich noch eine Frage stellen?
Natürlich, bitteschön.
Und zwar zum Thema gesättigte Fettsäuren. Braucht der Mensch auch gesättigte Fettsäuren?
Frau Mehrbach, wie sieht's aus? Gesättigte Fettsäuren, das sind die, die man eigentlich immer so als, naja, nicht so günstig betrachtet, oder? Braucht man sie trotzdem?
Ja, das ist richtig, dass sie jetzt nicht die im Vergleich zu den Ungesättigten den schlechteren Ruf haben. Aber wir brauchen sie auch. Also wir brauchen letztlich das gesamte Spektrum. Und es gibt eine Empfehlung, dass die Gesättigten nicht mehr als 20% betragen sollten, ja, bei den Fetten, die wir aufnehmen. Das wäre auch im Übrigen ein Tipp, wenn man jetzt im Supermarkt steht und sich die Zeit nimmt und auf die Nährwertlisten schaut, dann kann man sich schon ein bisschen orientieren, dann kann man auch sich die Fettsäurezusammensetzung schon ansehen. Und wenn man dann sieht, die gesättigten Fette, da liegt der Anteil unter 20%, dann ist das okay. Mhm.
Herr Begert, herzlichen Dank für Ihre engagierten und wichtigen Fragen. Ich hatte bislang immer gedacht, dass sozusagen der Gesundheitsklassiker für Mehrbach mit der Bitte um kurze Antwort eigentlich das mediterrane Olivenöl ist. Das scheint aber gar nicht so zu sein, oder?
Doch, das ist auf jeden Fall auch ein ganz tolles Öl, das vor allen Dingen eine einfach ungesättigte Fettsäure enthält, nämlich die sogenannte Ölsäure. Also insofern auch sehr empfehlenswert. Aber man nimmt immer den Vergleich zum Rapsöl. Ich glaube, das ist einfach was viele nicht wissen oder was sie nicht vermuten würden, weil einfach der Ruf des Olivenöls nochmal etwas prominenter, etwas bunter ist. Das Rapsöl im Vergleich hat tatsächlich die ideale Fettsäurezusammensetzung, hat da also nochmal einen gewissen Vorteil.
Geschmacksgipfel, Essig und Öl gut einkaufen und richtig einsetzen. Darüber diskutieren wir heute im Marktplatz. Ich bin Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten Dr. Gerhard Brankatschk vom OWID-Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie, Jari Dochert vom Restaurant Anglerstuben in Konstanz und Nicole Meerbach von der Stiftung Warentest. Und angerufen hat uns Frau Fahle-Rock aus Amberg und sie möchte auch zu einer ja doch eher selten genannten Ölart etwas wissen. Hallo, Frau Fahle-Rock.
Ja, guten Tag, hallo. Ich wüsste gerne, wie heutzutage das Färber-Distelöl beurteilt wird. Meiner Meinung nach ist es ein ganz gutes Öl und es hat eine Leichtigkeit, die mir beim Salate zubereiten sehr entgegenkommt und deshalb nutze ich es gern. Außerdem ist es auch nicht besonders teuer und dieser Preiswettbewerb ist da scheinbar nicht so da. Die ungesättigten Fettsäuren sind reichlich vorhanden, also einfach ungesättigte Fettsäuren 69% steht hier und mehrfach ungesättigte 15%, also Gramm hier. Ja, wie beurteilen Fachleute dieses Öl?
Dann wollen wir mal die Fachleute fragen. Herr Dr. Brankatschk, würden Sie sagen, Färber-Distelöl ist ein unter gesundheitlichen Aspekten gutes Öl?
Also wie 200 verschiedenen oder mehr als 200 verschiedenen Pflanzenöle ist das auch das Färber-Distelöl eines der interessanten Öle sicherlich. Hat sich in Deutschland in der Form nicht durchgesetzt. In anderen Regionen ist das anders. Sie haben gerade den Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren von 15% erwähnt.
Gramm, ja.
15 Gramm pro 100 Gramm. Insofern ist das sicherlich etwas, was man auch mit in die vielseitige Ernährung mit aufnehmen kann. Wie auch in anderen Bereichen würde ich empfehlen, sich nicht ausschließlich auf das Färber-Distelöl allein zu verlassen, sondern in Ihre Küche eine Mischung verschiedener Öle mit einzubeziehen. Denken Sie an das vorhin genannte Rapsöl, denken Sie an das Leinöl, wenn Sie den Anteil an ungesättigten Fettsäuren erhöhen wollen, oder aber auch an das Walnussöl oder die Walnüsse als solches, die ebenfalls besonders gesundheitlich vorteilhaft beschrieben werden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Mhm. Frau Meerbach, würden Sie das bestätigen, dass man da ein bisschen öfter mal abwechseln sollte, also nicht nur Färber-Distelöl benutzen?
Ja, dem kann ich mich im Grunde genommen nur anschließen. Also die Vielfalt macht es, ja. Sowohl aus gesundheitlicher Sicht als auch aus kulinarischer Sicht.
Mhm. Herr Brankatschk, Färber-Distelöl, da ist ein Teil im Namen Färber, der ist mir nicht ganz klar, was er zu bedeuten hat. Distelöl ist klar, es wird aus Disteln gewonnen, aber was heißt Färber?
Man hat aus bestimmten Pflanzen in der Vergangenheit, so beispielsweise aus der Färberdistel, die Farbe gewonnen für Textilfärbung. Ähnliches hat man bei den Leinsaaten gemacht mit dem Lein. Leinen ist manchen Personen wahrscheinlich auch ein Begriff als pflanzliches Textil, das später abgelöst wurde durch die Baumwolle. Wir haben es also historisch gesehen mit Kombinutzungen zu tun. Bestimmte Pflanzen stellen verschiedene Produkte her. Die Färberdistel wurde eingesetzt, um Farbstoffe zu erzeugen und man hat die Samenteile auch genutzt, um das Öl mitzugewinnen. Ähnlich auch bei der Leinsaat. Mhm. Und wenn ich darüber hinausgehen darf, sämtliche Ölpflanzen liefern uns heute auch noch eine Kombinutzung. Wir stellen nicht nur das Öl her, sondern auch pflanzliches Protein. Wenn ich 1 Liter Pflanzenöl herstelle, fällt üblicherweise 1,5 Kilogramm von einer proteinreichen Pressrückstand an. Und dieser Pressrückstand wird als Futtermittel häufig verwendet Und in Zukunft werden wir das auch auf dem Teller sehen, indem wir also pflanzliche Proteine aus Ölsaaten in Zukunft sehen werden.
Das ist ja auch eine ganz interessante Einsicht, dass viele Pflanzenöle tatsächlich eine doppelte Nutzung haben, nicht nur zur Ernährung, sondern auch für technische Zwecke. Ganz bekannt und im Moment auch sehr stark in der Diskussion wegen der Nahrungsmittelknappheit ist ja auch das Rapsöl, was sehr stark dazu benutzt wird, um Benzin zu verlängern.
Wir können Rapsöl einsetzen für den flüssigen Klimaschutz im Verkehr. Das hängt auch ein Stück weit mit der Möglichkeit zusammen, Fehlchargen auszusortieren. Es arbeiten heute hunderte Menschen in Universitäten, in Unternehmen, in Behörden, in sonstigen Organisationen daran, unsere Lebensmittel sicherer zu machen. Und wir entdecken regelmäßig neue Substanzen, die wir in unseren Lebensmitteln nicht haben wollen. Dabei kommt es dazu, dass wir trotz aller Maßnahmen zur Aufreinigung von Produkten Fehlchargen haben, die wir nicht im Lebensmittelbereich einsetzen können. Diese Mengen können gut eingesetzt werden, um sie energetisch zu nutzen, beispielsweise um Mähdrescher zu betreiben, schwere Feldarbeit, um letztendlich auch wiederum Lebensmittel zu erzeugen. Die Ernte steht bevor. Zunächst beginnen wir in diesem Jahr mit der Gerste, dann schließt sich der Raps, der Hafer, der Weizen an. Das sind Prozesse, die aus dem heutigen Gedächtnis weitgehend entfallen sind. Also die Feldarbeiten brauchen hohe Energiemengen und da können die Pflanzenöle auch eine klimafreundliche Alternative zu fossilen Energieträgern darstellen. Stets die Kombinutzung des Proteins darf nicht vernachlässigt werden. Und wir haben den Vorteil, dass die Ölpflanzen allesamt auch blühen, sodass sie auch Pollen und Nektar liefern für die Honigproduktion, was aber heute kein Thema unserer Sendung ist. Mhm. Aber es gibt also, wenn Sie das Pflanzenöl einsetzen, für die energetische Verwendung stets eine Vielzahl von Nebenprodukten wie Honig, wie das Protein, das wir in Zukunft in der menschlichen Ernährung haben, wie das Lecithin, das als natürlicher Emulgator eingesetzt wird, um Schokolade herzustellen, oder aber auch das Glycerin, das wir tagtäglich mit der Zahnpasta zu uns nehmen.
Jetzt haben wir darüber geredet, wie Pflanzenöle in technische Prozesse kommen. Und ich glaube, Frau Büttner aus Dresden, die möchte etwas wissen über den umgekehrten Weg. Wie kann es sein, dass fremde Öle in Nahrungsmittelöle kommen, oder Frau Büttner?
Ja, so ist das. Meine Frage ist, wie ein gewisser Anteil an Mineralölen nachgewiesen wird. Was ich gelesen habe, zum Beispiel bei der Stiftung Warentest oder im Ökotest, schon mal bei Öltestungen.
Ja. Frau Mehrbach, haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das sind vor allen Dingen immer zwei Mineralölbestandteile. Das eine, das sind die sogenannten MOSH, so eine Fraktion, von denen man ziemlich sicher inzwischen weiß, dass sie sich im Körper in den Organen anreichern können. Und das andere, das ist eine Fraktion, die kurz als MOA bezeichnet werden, die im Verdacht stehen, dass sie Krebs erregen können. Also tatsächlich ja, Schadstoffvertreter, die man im Blick behalten sollte und die wir auch regelmäßig in verschiedenen Lebensmitteln nachweisen. Bei den Speiseölen gehen wir beispielsweise davon aus, dass eventuell durch den Einsatz von Schmieröl in der Herstellung diese Mineralölbestandteile ungewollt sozusagen in das Endprodukt übertragen wurden.
Ist das also eine Frage der Fabrikation, Herr Brankatsch, dass da irgendwas schiefläuft und aus dem Maschinenteil sozusagen was in den Nahrungsmittelteil kommt?
Wir haben es mit einer Situation zu tun, bei der die Analysefähigkeiten in den vergangenen 10 Jahren sich um den Faktor 100 verbessert hat. Vor 10 Jahren haben wir noch Mineralölbestandteile im Bereich von 100 Milligramm je Kilogramm messen können. Vor 5 Jahren waren es 10 Milligramm je Kilogramm und heute können wir messen bis zu 1 Milligramm je Kilogramm. Also innerhalb von 10 Jahren können wir 100 Mal genauer diese unerwünschten Substanzen feststellen. Mineralöl löst sich in Pflanzenöl sehr gut. Und das Thema ist auf der Agenda ganz oben, um diese Einträge zu verhindern. Wir haben hier Maßnahmen ergriffen, Forschungsprojekte, um einen solchen Eintrag entlang der Kette von der Landwirtschaft über den Transport und die Verarbeitung zu minimieren. Wir befinden uns da auf einem guten Weg, sehen schon erste Erfolge. Und ich kann schon ankündigen, wir werden in den nächsten Jahren auch eine Situation haben, in der die Stunde der nachwachsenden Rohstoffe schlägt, bei dem wir fossile Schmierstoffe durch biogene, pflanzenölbasierte Schmierstoffe austauschen werden, sodass es eben zu keinen Einträgen von fossilen Mineralölen in unsere Lebensmittel mehr kommt.
Also eine dauernde Aufgabe für die Hersteller, da die Qualität auch in dieser Hinsicht zu verbessern. Und einstweilen sollte man sich dann tatsächlich mit den Testergebnissen beschäftigen und auch einen Blick darauf werfen, wie stark die Verunreinigungen sind. Da wird man sicherlich das eine oder andere Öl finden, was da besser ist und das andere, was schlechter ist. Thomas Meinert, mein Kollege, hat ganz viel sich mit den eingehenden Mails, aber auch mit Facebook-Meinungs- Äußerungen beschäftigt. Thomas, was kann man denn zusammenfassen an Fragen zu Essig und Öl?
Ja, man kann eigentlich nur zusammenfassen, dass uns die Fragen sozusagen langsam bis zum Hals von unten her hochwachsen, weil es so viele sind. Fangen wir an mit einer ganz kurzen Frage nach dem Leinöl. Eberhard Müller schreibt, kann man Leinöl als einziges monatelang einfrieren? Vielleicht ja oder nein?
Herr Dochert, haben Sie Erfahrungen damit in Ihrer Küche?
Das habe ich ja nie ausprobiert. Ich bin auf die Antwort gespannt.
Herr Brankatsch, dann frage ich Sie danach. Kann man Leinöl einfrieren?
Mir wäre das nicht geläufig als Haltbarmachung. Ich kenne die Haltbarmachung, dass man die in natürlicher Weise die Saat kühl und trocken lagert und sie erst dann verarbeitet, wenn man das Öl frisch benötigt. Es wäre also die klassische und von Natur aus vorgegebene Lagermöglichkeit, ohne dass sie auch große Energiemengen verbrauchen.
Gut, die Ölherstellung zu Hause ist dann ein bisschen schwierig. Dann sollte man lieber das Öl frisch im Laden kaufen, sozusagen, wenn man es braucht. Sie haben ja auch gesagt, dass es meistens in kleinen Flaschen, also in kleinen Mengen abgegeben wird.
Ja, Ulrike Hund schreibt, wir legen ein, wir legen ein Estragonzweige in einer eigenen Kräuterschnecke in einfachen Essig. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, einfachen Essig zu verfeinern? Also die Estragonzweige und was noch?
Herr Dochert, das ist die Frage für Sie.
Das ist ein eigenes Thema für noch eine Sendung. Das ist das Spannendste überhaupt. Dadurch, dass der Essig in der Lage ist, gerade neutraler Essig in der Lage ist, jeden Geschmack anzunehmen, bietet sich das total an, auch zum Beispiel Früchte einzulegen. Ja? Johannisbeeren, Brombeeren, das sind Sachen, die sehr, sehr viel Aroma haben und den Essig total spannend machen. Mit Kräutern funktioniert das natürlich genauso gut. Alles, was irgendwie einen flüchtigen Geschmack hat, kann man in Essig einlegen und dadurch den Essig verfeinern. Das ist total spannend.
Neutral heißt möglichst geringer Eigengeschmack. Welche Essigsorte würden Sie empfehlen?
Ich würde einen einfachen Weißweinessig nehmen, weil er relativ viel Säure mit sich bringt, aber keinen Eigengeschmack, keinen prägnanten Eigengeschmack. Und dadurch einfach das Produkt, was man dazugeben möchte oder womit man verfeinern möchte, am meisten zur Geltung kommt.
Thomas. Es gibt zum Essig die Alternative, die Zitrone, vielleicht sogar auch aus der Plastikflasche. Kann man Zitrone und Essig mischen oder sollte man dann lieber gleich die Zitrone nehmen?
Das ist ja meine Frage, Herr Dochert. Sie müssen wieder ran.
Ja, natürlich kann man das mischen, weil das ist ja am Ende des Tages geht es ja um den Geschmack. Und ein Essig und Zitrone haben erstmal eine unterschiedliche Art von Säure, wenn man vom bloßen Geschmacksbild ausgeht. Und dementsprechend kann ich natürlich dann damit arbeiten. Entweder entscheide ich mich für das eine oder für das andere. Es macht aber auch Sinn, beides zu mischen, zum Beispiel für ein Salatdressing.
Da kann man also kreativ werden in der Küche. Thomas, weitere Fragen?
Ja, die Frage nach Schadstoffen. Wird der Olivenhain gedüngt? Wird er nur gespritzt gegen Fliegen? Und natürlich auch die gleiche Frage, was passiert auf dem Rapsfeld, wenn es nicht ausgesprochener Bio-Raps ist?
Frau Mehrbach, kann man sich da an irgendetwas orientieren, was einem eine sichere Information darüber gibt, dass es einigermaßen schadstofffrei abläuft?
Ja, wir können hier zumindest beitragen, was unsere detaillierten Schadstoffanalysen im Labor bringen. Das Thema Pestizide, da muss man sich keine großen Sorgen machen. Das heißt, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sind in den Tests von Speiseöl kein Thema. Und insbesondere natürlich, wenn ich zu Ölen mit dem Bio-Siegel greife, dann noch umso weniger. Bei denen sind ja beispielsweise auch der Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verboten. Wir haben vorhin schon gerade kurz über die Mineralölbestandteile gesprochen. Ein zweites Problem, das in den Speiseöltests regelmäßig vorkommt, das sind Weichmacher. Insbesondere der Weichmacher DEHP, der möglicherweise auch fortpflanzungsschädigend sein kann. In früheren Tests waren manchmal relativ viele Produkte davon betroffen. Inzwischen ist das Gott sei Dank nur noch selten der Fall. Wir hatten jetzt beispielsweise im letzten Olivenöltest, da war ein Produkt davon betroffen. Und man kann immer den Vergleich mit allen Produkten im Test ziehen und sagen, ja, in ganz geringen Mengen haben das im Grunde genommen alle. Aber wenn eins richtig stark herausfällt, weil es eine sehr hohe Belastung hat, dann ist das natürlich nicht erwünscht. Bekommt auch eine entsprechend schlechte Note. Und wir gehen davon aus, dass das beispielsweise durch Kontakt mit bestimmten Schläuchen in der Herstellung dann übertragen wurde.
Es fehlt noch ein Öl, schreibt Wolfgang Klich, das Hanföl. Auch das ist optimal für den menschlichen Körper, wertvoll, ungeheuer wertvoll sogar, schreibt Herr Klich.
Herr Brankatsch, Hanföl, eine Empfehlung, die Sie teilen können?
Der Hanfanbau in Deutschland kann ja wegen der Fasern, Faserhanf, wieder steigen. Und in dem Zusammenhang würden auch die Hanfsamen verstärkt anfallen. In Deutschland spielt das eher eine untergeordnete Nischenrolle. Das Fettsäurespektrum vom Hanföl ist allerdings sehr interessant und hat auch viele ungesättigte Fettsäuren, sodass es sich auch als um eines der gesunden Öle handelt.
Thomas?
Ja, Frau Grünwald fragte am Telefon, Leinöl gemischt mit Algenöl. Algenöl, das ist nun mal ganz noch was anderes, oder?
Das hört sich sehr exotisch an. Herr Dochert, haben Sie schon mal Algenöl verwendet?
Ey, sicher, dass sie nicht Arganöl meinte?
Das könnte sein, ja.
Arganöl wäre ja naheliegend. Das ist auch so ein klassisches Öl, was man einfach pur benutzt, um Dinge zu verfeinern, auch ganz feinen Eigengeschmack. Auch da sind dem Geschmack keine Grenzen gesetzt. Ja, man kann sich geschmacklichen Charaktereigenschaften der verschiedenen Öle zunutze machen und da darf man auch gerne mischen, wie man möchte. Erlaubt ist alles, was schmeckt in der Küche.
Mhm. Herr Brankatsch, das Öl ist ja offensichtlich so selten, dass wir hier schon Fehler machen und es mit Algenöl verwechseln. Sagen Sie kurz was zu Arganöl.
Ja, man kann das auch als marokkanisches Olivenöl bezeichnen. Der Baum, an dem die Früchte gedeihen, hat eben die Fähigkeit, in besonders trockenen Gebieten auch eine Ölproduktion zu erlauben. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir mit in den Blick nehmen sollten, dass wir eben landwirtschaftliche Produkte und Pflanzenöle in verschiedenen Regionen verschieden gut gedeihen lassen. Sprich der Arganbaum im Marokko beispielsweise, der Olivenbaum im Mittelmeerraum und in Deutschland beispielsweise die Rapspflanze als klassische Ölpflanze. Wir haben es also mit verschiedenen Klimaten zu tun, was dann auch für verschiedene regionale Vorlieben verschiedener Speiseöle und Pflanzenöle führt.
Thomas, noch Fragen?
Ja, zum Olivenöl zurück. Welche verschiedenen Olivenöle bittere und oft oder säuerlichen Geschmack. Was macht diese Unterschiede aus? Woher kommt die Bitterkeit?
Frau Merbach, wir haben ja eben schon gehört, das griechische Öl gilt als gefälliger bei vielen Menschen, weil es nicht so bitter ist.
Ja, also es gibt ja bei vielen Lebensmitteln, so wie beispielsweise auch beim Filterkaffee, so scheinbar so einen deutschen Einheitsgeschmack oder so eine gewisse Prägung. Und beim Olivenöl ist es wohl so, dass die Deutschen eher das Milde suchen, also diese milden Mischungen. Und das sicherlich, wenn man auch in den Handel geht und eher zu diesen preisgünstigen Mischungen greift, dass die das dann auch ganz gut erfüllen und auch nicht so teuer sind. In unseren Tests sieht man aber, also um in der Verkostung auf ein sensorisch sehr gut zu kommen, was bei uns relativ rar ist, muss man schon ein bisschen mehr zu bieten haben. Also dann braucht man schon eine ausgeprägte Fruchtigkeit, Bitterkeit oder auch Schärfe. Man braucht weitere Aromen. Beispielsweise kann ja so ein Olivenöl auch an Gras erinnern oder an bestimmte Beeren oder auch an Mandeln oder Pfeffer. Und hier, denke ich, hängt es natürlich davon ab, welche Olivensorten sind denn zum Einsatz gekommen. Wie schonend war das Herstellungsverfahren, damit sich möglichst viele dieser Aromen ins Endprodukt hinüberretten lassen? Und auch natürlich, wie frisch ist denn eigentlich das Öl zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann kaufe und verwende?
Wenn die Früchte schon ein bisschen angeschlagen sind, dann schmeckt es oft ranzig. Aber Herr Dochert, ganz kurz, Sie nochmal als Profi. Sie nehmen lieber das Olivenöl mit Wumm, mit ordentlich Aussagekraft?
Ja, absolut. Wenn ich ein Öl suche, was keinen Charakter mit sich bringt, dann nehme ich ein raffiniertes, was noch nichts schmeckt. Also wenn ich ein hochwertiges Olivenöl einsetze, dann sollte das schon einen gewissen geschmacklichen Charakter mit sich bringen. Dann sollte das ein schönes Säurespiel haben, dann sollte das eine gewisse Fruchtigkeit haben, aber auch ganz klar die Bitternoten und vielleicht sogar diesen etwas rauen Abgang. Es kann ganz, ganz spannend sein und es ist ja so, dass wir beim Kochen nicht ein Glas Olivenöl trinken, sondern das akzentuiert einsetzen, sodass wir dann ganz genau diese Geschmacksnuancen auch ausarbeiten und für uns nutzbar machen können.
Herr Thomas, eine Frage noch.
Ja, Herr Dovermann schreibt, neben den Ölen eignet sich vor allem Kokosfett hervorragend zum Anbraten und Kurzbraten. Frau Kühne hat zu Anfang am Telefon gesagt, sie nimmt lieber noch Butterschmalz. Also zum Anbraten Kokosfett, Butterschmalz oder doch lieber Öl?
Herr Dochert.
Auch da ist es wieder so, dass natürlich ganz klar die Frage ist, was will ich denn erreichen? Butterschmalz für Fisch- oder Fleischprodukte ist natürlich ideal, weil es auch ein ganz tolles, butteriges Aroma mit sich bringt. Ne? Kokosfett ist toll, weil man es super hoch erhitzen kann und es dann im Endeffekt doch sehr geschmacksneutral ist. Das Sonnenblumenöl oder Rapsöl, das raffinierte Pflanzenöl, kann ich aber vielfältig verwenden. Das heißt, ich habe da nicht ein spezielles Öl, mit dem ich nur anbrate, sondern ich kann daraus auch eine Mayonnaise herstellen oder ein Kräuteröl oder was auch immer, kann es vielseitig einsetzen. Insofern habe ich da auch wieder eine Mehrfachbenutzung, was dann die Anschaffung auch sinnvoller macht, sage ich mal. In der Reihe ist vielleicht noch ganz spannend, das Erdnussöl zu nennen. Das ist auch so ein hocherhitzbares, klassisches Woköl, sage ich mal. Das ist auch nicht zu verachten.
Prima. Das waren die Fragen, die Thomas Meinert zusammengestellt hat. Herzlichen Dank dafür. Und ja, zum Schluss würde ich noch gerne von Herrn Dr. Brankatsch eine Empfehlung hören, sich mal mit einem Öl zu beschäftigen, was heute noch gar nicht zur Sprache gekommen ist. Was wäre Ihr Favorit für ein wirklich exotisches Öl zum Ausprobieren?
Ein wirklich exotisches Öl zum Ausprobieren. Also wenn Sie was ganz Exotisches haben wollen, jeder isst es im Sommer, wenn Sie Erdbeeren essen, das Erdbeerkernöl, ein Öl, das Sie so nicht kaufen können, aber doch mit einem Erdbeerprodukt zu sich nehmen. Kein Mensch denkt daran, aber die Erdbeer, die kleinen Erdbeerkerne, die sich auf der Oberfläche der Erdbeere befinden, haben eben auch ein Öl enthalten. Da ist das Öl also versteckt. Obwohl wir das möglicherweise gar nicht mitbekommen. Ansonsten haben wir eigentlich ein gutes Spektrum hier in der Sendung abgedeckt.
Vielen Dank für den Tipp. Das war der Marktplatz. Heute zu den Küchenstars Essig und Öl. Ihre Fragen haben beantwortet Gerhard Brankatsch vom OWID, Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie, Jari Dochert vom Restaurant Anglerstuben in Konstanz und Nicole Meerbach von der Stiftung Warentest. Manfred Kläuber sagt, danke fürs Zuhören.